Sie hören SBS German.
Am Telefon jetzt Beata Kolasinski-Maurer aus Sydney. Ich grüße dich.
Hallo, schön, hallo. Hallo.
Du warst 13 Jahre alt, als die Mauer fiel, und du hast eine ganz ungewöhnliche Geschichte, denn du bist knappe 4 Wochen vor dem Mauerfall, am 16. Oktober 1989, ausgewandert. Erzähl uns doch darüber.
Genau, also wir haben in Weißwasser gelebt, was jetzt Sachsen ist. Und mein Papa ist Pole, der hat in Westdeutschland, also in West-Berlin gearbeitet. Und Cottbus, damals war es noch Bezirk Cottbus, sage ich jetzt mal, die haben ihm dann nicht mehr erlaubt, dass er uns besuchen darf. Oder wenn er kam, dann durfte er nur für 24 Stunden einreisen nach Ostdeutschland. Und dann hat meine Mama beschieden im 1988, glaube ich, oder es war sogar 89, im März, dass sie die Ausreise beantragt. Und die wurde dann genehmigt, ein halbes Jahr später. Und dann haben wir Nachrichten gekriegt, wir müssen am 16. Oktober auswandern. Mussten alles aufgeben. Ich durfte nur einen Koffer haben, meine Mama durfte nur einen Koffer haben. Und unser Papa oder mein Papa musste auf der anderen Seite warten und durfte uns nicht begleiten. Und wir sind dann durch Checkpoint Charlie, haben unser DDR-Ausweis abgegeben und ja, waren dann im Westen.
War das für dich ein großer Verlust deiner Kindheit, deiner Heimat damals?
Ja, na, ich war 13, ich wollte meine Freunde nicht verlieren. Also ich wollte eigentlich gar nicht auswandern, weil wer verlässt schon gern die Freunde und die Familie, weil die ganze Familie weiß, was er gelebt hat. Aber ja, und wir wussten ja auch nicht, was passiert. Also es stand ja noch nicht fest, ob die Mauer nun fällt, was passiert. Also wir sind im Westen ausgewandert. Aber dann hieß es ja, wer weiß, wann wir uns wiedersehen, ob wir überhaupt nochmal nach Ostdeutschland reisen dürfen, um zu besuchen, oder ob wir wirklich nur übers Telefon uns verständigen können, ob wir uns überhaupt nochmal sehen. Also war schon ein großer Schritt, sag ich jetzt mal so. Aber ich glaube, mehr für meine Eltern auch, für meine Mutter, als für mich, weil ich 13 war, und für mich war es halt wirklich Freunde mehr. Hab das nicht so mit der Familie gesehen. Jetzt als Mutter, ja, ist es natürlich schlimmer, wo ich dann denke, oh Gott, wenn die Tochter dann ausreist, was kann man machen, wenn man sie nicht mehr wieder sieht?
Kannst du dich noch an den Abschied erinnern? Musstet ihr das geheim halten oder durftet ihr das allen erzählen? Gab es da eine große Party oder wie war das?
Nee, meine Mama hat es mir, glaube ich, 2 Wochen vorher erzählt. Und es war alles ein bisschen geheim gehalten. Also enge Freunde wussten es. Wir haben es dann auch, glaube ich, die Lehrerin hat in der Schule erzählt, damit die Leute das wissen. Aber es wurde jetzt nicht eine Abschiedsparty oder so gefeiert. Also nicht jetzt wie hier in Australien, wenn man auswandert oder man zurückgeht nach Deutschland oder zurück oder nach Amerika, weiß ich jetzt nicht. Ist dann nicht wie so eine Farewell-Party, wurde nicht geschmissen. Nee, also überhaupt nicht. Es war mehr so wie so ein, ja, wie eine Beerdigung, dass man jemanden verliert und man nicht weiß, was kommt. Also man weiß, die leben, aber wer weiß, wann man sie sieht.
Wir sprechen mit Beata Kolasinski-Maurer aus Sydney, eine Ostdeutsche, die ein paar Wochen vor dem Mauerfall ausgewandert ist von Ost-Berlin nach West-Berlin und heute in Australien, wie gesagt, lebt. Du gingst dann also rüber am 16. Oktober über den Checkpoint Charlie und ihr musstet euch in Marienfelde melden, um neue Unterlagen zu bekommen. Ihr habt dann in der Osloer Straße in Berlin-Wedding gewohnt, also nur etwa 1 Kilometer von der Grenze entfernt. Und ich glaube, du kannst dich, obwohl du sehr jung warst, erst 13, noch sehr gut erinnern, was dann passierte an dem 9. November am späten Abend.
Ja, genau. Also wir sind wie normal ins Bett und dann mitten in der Nacht bin ich wach geworden, weil es gehupt hat und die ganze Zeit eigentlich nur gehupt, und wir sind an ans Fenster, weil wir auch Parterre gewohnt haben, also von da konnte man das richtig gut hören, und wir haben dann rausgeguckt und ja, da waren dann überall Trabis und die Menschen und viele Menschen auf der Straße. Ich glaube, es war so um 10, 11 Uhr nachts. Und wir wussten erstmal gar nicht, was los ist, wo wir dachten, um Gottes Willen, was ist jetzt passiert? Und dann haben wir einen Fernseher eingestellt und dann wurde gesagt, ja, es wurde erklärt, dass die Mauer gefallen ist. Also es ist jetzt unbegrenzt, man darf halt hin und her reisen.
Wie überraschend war das für dich und deine Mutter und deinen Papa?
Ich glaube, es stand in den Sternen. Also Mama, die hat immer gesagt, es kam mir ein bisschen spanisch vor, dass wir die Ausreise so schnell bekommen haben. Weil wir kannten Freunde oder hatten auch Freunde, die die Ausreise beantragt haben und die haben Jahre gewartet oder sie nie bekommen. Und ich meine, sie hat immer gesagt, wir haben sie bekommen nach einem halben Jahr. Also, und es war ja damals schon dieser Umbruch, dass sehr viele geflüchtet sind über Ungarn, über Österreich. Und da hat sie dann immer gesagt, also es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass das passieren würde eigentlich. Also wir wussten halt nur nicht wann.
Was hast du dann erlebt in jener Nacht? Bist du wieder ganz normal ins Bett oder habt ihr groß gefeiert? Seid ihr rausgegangen auf die Straße, auf den Balkon? Ihr wart ja ein Parterre.
Meine Mutter hat geheult, kann mich noch dran erinnern. Ich war froh als Kind. Man ist ja dann froh, wenn man keine Grenze mehr ist. Man kann dann die Großeltern besuchen, wann man will. Man muss keinen Antrag beantragen, dass man in den Osten möchte, in dem Sinne. Und ja, Mama hat geheult, weil, ja, na, für sie, sie hat ja alles aufgegeben gehabt, Arbeit, alles. Und sie hat dann mich gefragt, sie hat uns dann hingesetzt. Also wir haben gefeiert, wir waren froh. Ich glaube, wir haben mit einer anderen Familie noch gelebt, weil wir sind ja erst 3 Wochen vorher gekommen. Und wir hatten noch keine Wohnung. Und dann haben wir halt, ja, gefeiert, kann man sagen, weil die waren auch aus Weißwasser. Die sind vorher vor uns ausgereist. Und da haben wir, denke ich mal, die haben gefeiert. Also wir haben uns schon gefreut. Aber ja, Mama hatte mich dann nur gefragt, ob ich wieder zurück würde. Wir waren ja nur 3 Wochen da und ob wir zurückziehen würden. Ob ich das möchte. Und da habe ich gesagt, nee, also das ist ein bisschen peinlich. Also ich bleibe in Berlin. Wir bleiben in Berlin. Und ja, und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind in Berlin geblieben, weil wir hatten entschieden, dass wir ausreisen, Mama und Papa. Und ich durfte dann entscheiden, ob wir zurückgehen oder in Berlin bleiben.
Und du sagst, es geheult. Also es waren nicht nur Freudentränen, sondern auch?
Ja, es war ein Schock für meine Mutter, weil ich glaube, sie wäre nicht ausgereist, hätten wir gewusst, die Mauer fällt in 3 Wochen. Also das war, glaube ich, der Schock gewesen, dass ja, man hat alles aufgegeben und 3 Wochen später, man hätte es nicht machen müssen. Das war jetzt der Schock für Mama gewesen. Also für mich nicht so, weil ich war ja dann schon in der Schule, habe Freunde gehabt, wieder neue Freunde gemacht und habe mich integriert in dem Sinn. Aber für meine Mutti, ja, das war doch schon ein ganz großer Schock, dass hätten wir noch 3 Wochen gewartet oder 4, dann hätten wir nicht ausreisen müssen.
Montagabend bei SBS Radio mit einem Gast am Telefon, Beata Kolasinski-Maurer aus Sydney, eine Ostdeutsche, die am 16. Oktober 1989, also gute 3 Wochen nur vor dem Mauerfall, ausgewandert ist von Ostberlin nach Westberlin mit ihrer Mutter. Der Papa war schon da. Ja, wie ging es dann weiter für dich und deine Eltern?
Wir sind dann in Berlin geblieben. Wir sind dann nach Reinickendorf gezogen. Ich habe dann mein Abitur, also die ganze Schule besucht, bin zum Abitur, habe mein Abitur in Berlin gemacht, habe eine Zahntechniker-Ausbildung gemacht und bin dann im Endeffekt, als ich 26 war, habe ich dann entschieden, ach, das kann nicht alles sein. Es muss noch was anderes geben als nur arbeiten und Berlin. Und dann habe ich entschieden, weil ich ja, dann hatte ich mich dann entschieden, ich möchte gerne ins Ausland, wo ich Englisch sprechen kann und Englisch lernen kann, richtig. Und wir hatten eine Zahntechniker-Zeitschrift und die haben Zahntechniker in Melbourne gesucht, Deutsche. Und da hatte ich mich beworben, habe auch eine Antwort bekommen, dass ich unter den 5 letzten Kandidaten bin. Und das war dann natürlich erstmal ein Schock. Und ich habe dann gesagt, ach, ich würde lieber noch ein bisschen warten. Also ich glaube, ich war 24, als ich mich beworben hatte, genau. Und dann gesagt, ach, ich möchte noch 2 Jahre richtig arbeiten. Und ja, wenn ich dann komme nach Sydney oder Australien, und dann hat der Mann gesagt aus Sydney, also der Meister hat gesagt aus Melbourne, wenn ich möchte, kann ich mich gern mit Ihnen in Kontakt setzen und er würde mir dann helfen, Arbeit zu finden in Sydney. Und dann, ja, mit 26 bin ich dann nach Australien gekommen.
Und warum haben die bewusst oder spezifisch deutsche Zahntechniker gesucht?
Er war ein deutscher Zahntechnikermeister und hat ein Labor in Melbourne gehabt, weil, ich denke mal, weil die Ausbildung sehr anders verläuft als Zahntechniker oder damals zumindest war es anders. Es waren 3,5 Jahre, die man machen musste. Davon hat man gearbeitet, also man war in einem Labor und ist einmal in der Woche in die Schule gegangen zum theoretischen Unterricht. Und einmal, glaube ich, alle 2 oder alle 4 Wochen musste man 2-mal in die Schule. Da hat man irgendwie so praktisch und theoretisch noch gemacht in der Schule, aber in so einem Berufsausbildungszentrum. Und denke ich mal, deswegen wollten sie sehr viele deutsche Zahntechniker haben, weil hier gab es nicht so viele Zahntechniker. Deswegen haben sie in Deutschland gesucht.
Zurück zu deiner Auswanderung im Oktober 1989, kurz vor der Maueröffnung. Wenn du zurückblickst und so dein Leben, deinen Alltag vergleichst in der DDR und dann in der BRD, was würdest du sagen?
Gut. BRD ist wie hier, wenn man jetzt in den Supermarkt geht, man kann alles kaufen. Also man hat die Bananen, man hat die Orangen, man hat die Kiwis, das ganze Obst. Also man hat im Endeffekt Obst verfügbar das ganze Jahr über. In der DDR, es war ein bisschen anders. Man hat Bananen, hatte man im Sommer bekommen. Aber man konnte sie im Endeffekt auch nur kaufen, wenn man hat von unserem Bezirk jetzt und von unserem Kreis, das heißt Kreisstadt Weißwasser, hat man wie so eine Essensmarken bekommen, dass gesagt wurde, okay, das ist eine Familie mit einem Kind oder es ist eine Familie mit 2 Kindern, also 4-köpfig, 5-köpfig und dementsprechend wurden die Bananen dann ausgeteilt. Also 3-köpfige Familie hat, glaube ich, 1 Kilo gekriegt, 4-köpfige Familie vielleicht 1,5, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber man hat Rationen bekommen, man konnte nicht einfach gehen und kaufen. Und im Winter waren es die Orangen. Und auch, was ich mich noch erinnern kann, sehr viele hatten kleine Gärten gehabt, wo sie Kirschbäume hatten, Apfelbäume, Birnbäume. Also es war sehr, wie sagt man jetzt, also im Sommer hat man halt die Sommerfrüchte mehr gegessen. Im Frühling gab es kaum Früchte, also da wurde erst alles gewachsen. Aber so im Juni waren so die Erdbeerzeit. Im August waren die Tomaten und die Äpfel und sowas alles. Also es war sehr saisonbedingt, die Früchte, die man kaufen oder haben konnte.
Bei anderen Dingen gab es ja auch Unterschiede. Nehmen wir zum Beispiel die Autos. Was kannst du da sagen? Wie kannst du dich dran erinnern?
Also Autos waren ja eigentlich nur die Trabis. Und man musste meistens auch warten. Also man konnte nicht einfach jetzt so zum Autohändler gehen und sagen, okay, ich möchte jetzt einen Trabant haben. Nein, man musste sich anmelden und man hat meistens für einen neuen Trabant, glaube ich, 10 Jahre gewartet oder so. Vielleicht, wenn man ihn zweite Hand gekauft hat, ging es ein bisschen schneller. Aber eigentlich, wir hatten nie einen Trabi. Also Papa hat ja im Westen gearbeitet, in West-Berlin. Und er hat eigentlich immer Geld gespart und hat dann das Auto, also ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, das erste Auto, was ich mich erinnern kann, war ein gelber VW Passat. 2-türig, kann mich noch daran erinnern. Und ich habe mich richtig geschämt, habe mich immer versteckt hinten im Sitz, weil ich wollte, dass niemand weiß, dass es unser Auto ist. Also das war dann schon ein bisschen, man ist überall hingelaufen. Die Stadt war ziemlich klein, also man hat Fahrräder benutzt, mehr als Autos. Es gab nicht so viele Autos, nee.
Und Urlaube, da gab es ja auch Unterschiede.
Ja, Urlaube, nun, Papa ist ja aus Polen, also meine Großeltern von meinem Papas Seite, die wohnen in Polen und die haben eine Farm. Also ich habe meine ganzen Urlaube und Ferien eigentlich immer bei meinen Großeltern auf der Farm verbracht. Im Sommer haben wir dann geholfen bei der Ernte, also war ein gutes Leben, sag ich jetzt mal so, ganz anders als heutzutage, aber so verreist, gut, Kühlungsborn. Wir sind mit dem Sportschiff verreist nach Kühlungsborn und wir sind Skifahren gegangen im Fichtelgebirge. Also das haben wir dann schon gemacht, aber das war durch meine Mutti auch und durch den Sport. Sie hat beim Lausitzer Glas gearbeitet und die haben so wie Ferienwohnungen gehabt für die Angestellten, wo sie dann hin konnten im Endeffekt.
Aber so 2 Wochen Mallorca oder so oder ein Städteausflug nach New York, das lag nicht drin?
Nee, das war nicht drin. Durfte man ja nicht. Man war ja im Osten. Das ging gar nicht. Also jetzt zumindest in der Ostzeit nicht. Im Westen, das ging dann schon, wenn man das Geld hatte. Also man musste ja auch ja erstmal sparen, wenn man verreisen wollte, als wir dann im Endeffekt in West-Berlin gewohnt haben, in Wedding und Reinickendorf. Ich habe Leichtathletik gemacht. Ich glaube, meine erste Fahrt ins Ausland habe ich gemacht, eine Skifahrt von der Schule aus, hatte die Schule organisiert, 2 Wochen nach Südtirol. Also das war das erste Mal, dass ich wirklich jetzt, sag ich mal, nicht in Polen und in der Tschechei, sondern in Italien war, in Südtirol, ja.
Und was ist dir da aufgefallen? Vielleicht auch, nicht nur in den Supermärkten, sondern vielleicht sonst?
Sonst, ja, gut, in der Kleinstadt war alles ziemlich, ja, die Großstadt Berlin war natürlich total anders. Also viele Leute, mehr anonym. Man kannte zwar die Nachbarn, Kleinstadt, wir waren 30.000 Einwohner, jeder kannte jeden. Man ist im Endeffekt, alle sind zusammen zur Schule gegangen, weil man im Karree gelebt hat, wie man das so kennt vom Osten. Man hat diese Karree-Blocks gehabt, diese Quadrate. Also, und in der Mitte gab es den Spielplatz. Und ja, die Eltern wussten immer, wo man ist, weil man eigentlich immer in der Mitte gespielt hat. Also man ist nie irgendwo anders hingegangen, weil alle Kinder, die in dem Karree gewohnt haben, sind in die gleiche Schule gegangen, sind zusammen nach Hause und haben zusammen gespielt. Also, und in Berlin war es ziemlich anders, weil ich bin auf eine Gesamtschule gekommen. Der Umfang war eine größere Schule, von der 7. bis zur 10. Klasse. Man musste einen Bus nehmen, man hat im Endeffekt nicht mit den Kindern in der Nähe gewohnt, die auf die Schule gegangen sind. Die haben vielleicht 2, 3 Blocks weiter entfernt gewohnt, aber man hat nicht mit ihnen zusammen gespielt, weil es einfach zu weit weg war. Also ein bisschen so wie hier in Sydney, dass ja, man lebt kaum in der Nähe von der Schule, man lebt halt ein paar Kilometer entfernt.
Ein letzter Gesprächsblock mit Beata Kolasinski-Maurer aus Sydney. Sie war 13, als sie ausgewandert ist, zusammen mit ihrer Mutter nach West-Berlin über den Checkpoint Charlie, nur wenige Wochen vor der Maueröffnung im November 1989. Wenn du heute so zurückblickst auf dein Leben in der DDR und dann im Westen, war es nur alles schlecht in der DDR? Oder gibt es auch Dinge, an die du dich sehr gerne erinnerst und die du dir sogar zurückwünschen tätest?
Schlecht würde ich es nicht nennen. Es hatte Vorteile und Nachteile. Nachteile waren, man konnte halt nicht überall hinreisen, wie zum Beispiel jetzt ja, nach New York oder nach Australien oder in die kapitalistischen Länder durfte man nicht. Man konnte in die sozialistischen Länder reisen, was auch okay war. Ich sag mal so, das System, was ich mich dran erinnern kann, man hat viel machen können. Also ich wurde damals gesichtet, also dann kam jemand vom Sportforum oder weiß ich jetzt gar nicht, und die haben sich dann die Kinder angeguckt, haben gesagt, okay, kleiner, die ein bisschen kleiner sind, ja, die sind gut für Gymnastik oder ein bisschen größere für Schwimmen, Leichtathletik, also man konnte jeden Sport machen, den man wollte. Das war im Westen genauso. Man musste halt nur weiterfahren. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir immer 1,5 Stunden mit dem Bus und mit der U-Bahn unterwegs waren. Das fand ich ein bisschen anstrengend manchmal. In dem Sinne schlecht. Nicht so unbedingt. Wahrscheinlich mit 13 oder so als Kind sieht man das alles nicht so verbissen, weil Papa war ja aus Polen, also wir sind ja dann auch wirklich immer nach Polen gefahren und konnten halt ja Sachen da kaufen, weil die zwar auch sozialistisch waren und kommunistisch, aber nicht so streng wie die DDR damals. Also ich hatte ein bisschen mehr Freiheiten und sah das alles nicht so verbissen. Also ich fand es immer nicht so schlimm, wenn das die Frage jetzt beantwortet.
Ja.
Ja?
Ja. Und wie denkst du heute über den Mauerfall?
Ich denke, dass es gut war. Bisschen überstürzt, wenn man zurückblickt, weil es überhaupt nicht irgendwie organisiert war oder man hat nicht dran gedacht, was passiert, wenn die Mauer fällt, weil es war ja nun mal 2 total verschiedene ja, Systeme in dem Sinne. Man hatte den Sozialismus gehabt, wo alles im Endeffekt organisiert war. Man hat einen Kindergartenplatz gekriegt, man musste sich nicht drum weiter kümmern. Also man wusste, wo das Kind, ja, in die Schule geht, wie auch im Westen. Aber im Westen war es halt nicht so, dass man immer wusste, dass man einen Kindergartenplatz kriegt. Weil der Bedarf halt nicht so war. Man ist halt mehr zu Hause geblieben. Also die Mütter sind halt nicht arbeiten gegangen, wo es im Osten halt ein bisschen mehr war, dass man ist 6 Wochen zu Hause geblieben und dann hat man gesagt, ja, hier ist ein Kinder- oder ein Krippenplatz und du kannst wieder zur Arbeit gehen. Und ich, ja, man hat nicht viel drüber überlegt, wie jetzt in meiner Stadt, als wo ich herkomme. Es gab Lausitzer Glas und die Bärenhütte, was ein alter Betrieb war von, oh, keine Ahnung, ein paar hundert Jahre. Und mein Opa war ein Glasbläser, meine Tante war Glasbläserin und meine Oma hat Kristallglas geschliffen. Und mein Onkel wollte die Firma abkaufen, alle, die ja in der Stasi waren oder gearbeitet haben, die ganzen Posse, die durften ja dann nicht weiterarbeiten in den höheren, ja, als Chef und sowas. Und dann wollte mein Onkel mit einem Kumpel ja den Glasbetrieb kaufen und weiterführen und die durften das nicht machen. Haben sie gesagt, nee, gibt's nicht, wir haben einen Käufer aus Westdeutschland, der wollte das gerne kaufen und wir verkaufen es an ihn. Und das haben sie dann gemacht. Na, und dann ein paar Jahre später, wo hat er den Glasbetrieb zu Ende gemacht? Also, oder ja, geschlossen. Und tausende, ich glaube 1000 bis 2000 Jobs sind auf der Strecke geblieben. Also die Leute in der Region haben natürlich keine Arbeit sofort gefunden, mussten dann in Westen auswandern oder sind dann in Westen gegangen. Und der Westen hat dann geschimpft, dass ja, dass die aus dem Osten, die wollen ja nicht arbeiten, die sind nur mit dem kriegen nur Arbeitslosenhilfe und im Endeffekt war es eigentlich aber die Schuld von einem Westdeutschen, der die Firma gekauft hat und sie zugemacht hat, weil er eine Firma auch in Westdeutschland hatte, die Kristallglas produziert hat. Also in dem Sinne, man hat nicht an die Leute gedacht, sehr viel. Man hat eigentlich immer nur dran gedacht, was, ja, man hat nicht in die Zukunft geschaut, als die Mauer gefallen ist. Also man hat das wirklich sehr, wie sagt man jetzt?
Kurzfristig.
Fehlt mir das Wort.
Kurzfristig gesehen?
Ja, kurzfristig, zu kurzfristig, also nicht long term, also nicht in der Weitsicht, nicht in die Weite geschaut, was sein könnte. Hätte man vielleicht wirklich gesagt, okay, ja, das passiert, dann hätte man ein bisschen mehr, weil es war ja alles staatlich. Also die Glasfabrik war ja auch staatlich in dem Sinne und wenn die dann jemand kaufen will, das wäre ja das Beste gewesen, wenn es jemand gemacht hätte aus der Stadt, der gewusst hat, was los ist, anstelle jemand, der aus dem Westen kommt, sie kauft und dann im Endeffekt alles zumacht. Also deswegen ist da so ein bisschen auch die Missgunst gewesen und ja, der Ärger mit den Westdeutschen zu den Ostdeutschen, was ein bisschen dann geschürt wurde in dem Sinne, fand ich zumindest.
Und es gab ja jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang, diese Mauer in den Köpfen, nicht wahr? Ossis und Wessis. Mhm. Ist das inzwischen weg? Ist das überwunden?
Gut, wir reden immer noch von den Wessis und Ossis. Es ist immer noch. Es ist ja nun mal auch geografisch gesehen. Das eine ist im Westen, das andere ist im Osten. Also es ist immer Osten und Westen, obwohl es ein Deutschland ist. Aber geografisch gesehen ist es nun mal so. Von den Kindern, jetzt von meinen Freunden, die Kinder, die aufwachsen, ist es nicht, glaube ich nicht mehr. Also auch meine Tochter, ich sage ja, wir wohnen in Ostdeutschland, weil es Ostdeutschland ist und nicht Westdeutschland. Und meine Cousine, die wohnt in Köln, das ist Westdeutschland. Aber das ist halt wirklich, weil es geografisch gesehen so ist, jetzt nicht, weil sie Wessis sind, sondern weil sie halt da leben. So, als ich in die Schule ging, ja, da war es noch, aber ich glaube, das ist nicht mehr so doll, obwohl es in den Medien immer noch so ein bisschen dargestellt wird. Dass wir sagen, im Ostdeutschland sind mehr ja, Unruhen oder dass die Parteien da, manche Parteien mehr reisen als im Westdeutschland, was ich glaube ich nicht unbedingt glaube, aber das ist mehr so die Medien, die das so ein bisschen mehr schüren als die Menschen, würde ich sagen.
Mhm. Und ist Ostdeutschland, die ehemalige DDR, für dich weiterhin Heimat?
Ja. Ja, ist immer noch Heimat. Also wenn ich, wir fliegen ja jedes Jahr mit meiner Tochter. Ich bin ein Einzelkind, meine Tochter ist ein Einzelkind. Also wir sind jedes Jahr bis von 4 bis 6 Wochen, also 3 Wochen in Deutschland, meistens dann 3 Wochen in Polen, oder vice versa, dass wir sagen, 3 Wochen Polen, 2 Wochen Deutschland. Also wir fliegen jedes Jahr nach Deutschland, ja. Und wenn ich nicht fliege, mal ein Jahr auslasse, dann sagt mein Mann, flieg, bitte flieg, bitte geh, damit du ein bisschen ruhiger wirst. Dann, ja, ich werde ein bisschen unruhig und es fehlt mir was, ja.
Kannst du das noch ein bisschen beschreiben?
Wie soll man, ja, es ist immer noch Heimat. Also jetzt durch meine Tochter eigentlich noch mehr, weil meine ganze Familie halt da ist. Und für mich ist es eigentlich immer schwieriger, wieder zurückzukommen nach Sydney, obwohl ich Sydney liebe und ich liebe Australien. Aber ja, das Herz hängt noch sehr an Deutschland, an der Familie mehr oder weniger. Also auch Polen in dem Sinne. Aber ja, die Familie zieht mich zurück, denke ich mal. Also ich denke mir mal, also unser Plan zumindest ist, vielleicht, wenn meine Tochter dann in die Highschool hier geht, also hier Primary School zu Ende macht, Grundschule, dass wir schauen, ob wir nicht doch zurückgehen und erstmal gucken und sehen, wie da in die Hochschule geht, Oberstufe in dem Sinne. Mhm. Zurück in die Heimat, yeah. Wie man das schon sagt.
Wunderbar,
obwohl
Beate.
Hier auch Heimat ist. Also ja. Es ist, ja, zwischen Baum und Borke.
Wie,
so ein bisschen.
Wie für viele, viele Migranten in Australien. Aber vielleicht kann man das Beste aus beiden Welten dann vereinen, nicht wahr?
Genau, genau. Also es ist dann, jetzt machen wir Urlaub in Deutschland. Wenn wir dann in Deutschland leben, machen wir Urlaub in Sydney. Machen wir Urlaub in Australien. Wer kann das schon? Also denke ich mal, es wird dann genauso sein. Also man wird dann hierher wollen. Weil es ist doch schön. Also es ist halt ein bisschen einfacher. Man weiß ein bisschen mit der Schule, zumindest mit dem Schulsystem, finde ich es ein bisschen, weil ich es kenne, ein bisschen einfacher als in Australien, glaube ich.
Und die Mentalität?
Gut, wo wir herkommen, es ist Oberschlesische, die niederschlesische Oberlausitz. Also sehr viel Sorben, Schleife, sehr viel Bauernhöfe auch herum. Und die Mentalität, ja, ich finde es schön. Also ich bin ja da groß geworden und ich kenne die Mentalität. Wir haben sehr, wie sagt man jetzt, trockenen Humor, so zweideutigen Humor, jetzt die Region. Und mein Mann hat da richtig reingepasst als Australier, der in Manly groß geworden ist. Also ja, bisschen anders. Man ist ein bisschen unzufriedener vielleicht. Aber gut, das hängt dann vielleicht auch damit zusammen, dass man nicht die Jobs kriegt, die man vielleicht möchte. Aber gut, wenn man freundlich ist, dann kriegt man eigentlich auch immer was Freundliches zurück. Also man muss halt nur freundlich sein und zufrieden mit dem, was man hat.
Ein schönes Schlusswort. Beata Kolasinski-Maurer aus Sydney, vielen, vielen Dank für dieses Interview.
Dankeschön.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.